Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Diese Folge wird präsentiert vom Marmö Wintermarkt, dem Markt der Möglichkeiten. Im Dezember bekommt Hamburg ein neues Winterzuhause. 7 Tage lang verwandelt sich die Oberhafen-Gleishalle in eine lebendige Winterwelt. Mit lokalen KünstlerInnen, DesignerInnen und MacherInnen. Es gibt Workshops, Streetfood, Kaffee, Glühwein und handgemachte Geschenke. Zwischen Feigen, Birken und urbanem Grün trifft Hamburgs Kulturszene auf winterliche Oase. Vom 15. bis 21. Dezember. Täglich bis 22 Uhr. Der Eintritt: Pay what you want, als solidarischer Kulturbeitrag. Mehr Infos unter dermarktdermöglichkeiten.de.
Heute befrage ich den Multiunternehmer, Veranstalter und Gründer der Morgenwelt GmbH, Björn Hansen. Ahoi Björn.
Moin Moin.
Mit der Morgenwelt GmbH, deswegen habe ich es so betont, wirst du Silvester in der Hamburger Hafen City umsetzen, nämlich die ZDF-Show bzw. alles, was davor ist. Du wirst also nicht Johannes Oerding, Wanda, Blue und ein, zwei andere präsentieren, sondern die Sache davor. Du verkaufst Karten, 12.000 Leute werden da vor Ort sein. Das ist ja schon auch etwas, was man nicht in 2 Wochen plant. Wann hast du denn angefangen damit, tatsächlich real darüber nachzudenken, dass Silvester auch hier in Hamburg eine Rolle spielen könnte?
Angefangen darüber nachzudenken haben wir im Sommer, mitten in der sogenannten Sommerpause, die wir natürlich in unserer Branche gar nicht so haben, aber manch andere. Und da haben wir uns auf die Suche nach einer geeigneten Location gemacht. Zunächst mal war das gar nicht so einfach. Wir haben gedacht, wir machen das vielleicht an den Landungsbrücken. Das ging dann nicht. Und dann sind wir eigentlich ins konkrete Projektmanagement gestartet vor 8 bis 10 Wochen.
Das ist nicht viel, aber ihr kriegt das alles gut hin. Ihr musstet ja erstmal eine Örtlichkeit suchen. Worauf muss man denn da so achten in 3 Punkten? Also man hätte es ja auch auf dem Heiligen Geistfeld machen können, oder? Weil Dom ist dann ja nicht mehr.
Ja, also worauf muss man achten? Einerseits gibt es da noch dieses TV-Department, was natürlich tolle Bilder produzieren möchte. Das ist, glaube ich, die allererste Prämisse, dass man diese Stadt auch präsentiert aus einer Perspektive, die man vielleicht noch nicht so kennt. Und da wäre vielleicht jetzt das Heiligen Geistfeld nicht so das Richtige, sondern da braucht man ja einen Wow-Effekt. Das zweite ist, wo kriegt man diese Anzahl Menschen unter, die man auch haben möchte, um da so ein bisschen Stadionatmosphäre oder Festivalatmosphäre zu erzeugen? Das dritte ist, dass man ein Gelände braucht, was man gut abgrenzen kann zwischen den Menschen, die ein Ticket gekauft haben und Teil der Party sind, und denen, die vielleicht als potenzielle Zaungäste irgendwo rundherum stehen, was man natürlich vermeiden möchte. Und unter diesen Prämissen sucht man dann, und dann ist die Auswahl plötzlich schon ganz schön beschränkt.
Das heißt, wer keine Karte kauft, wird auch nichts sehen, außer er guckt auf dem Handy die ZDF-Show sozusagen.
Genau.
So, was passiert denn da jetzt? Da gibt's jetzt lecker Essen, Getränke, und wer ist auf der Bühne? Ich sag mal, Oerding, Wanda und Blue habe ich schon genannt.
Oerding, Wanda und Blue sind auf der Bühne, genau. Lotto King Karl ist an Land und singt seinen großen Hit. Eumara ist gerade benannt worden als die erfolgreichste Single des Jahres. Der ist bei uns. Das muss was Bayerisches sein.
Du redest in Rätseln.
Ja, ich
aber
weiß.
Gut,
ich weiß.
Auf Malle wird man den kennen wahrscheinlich, oder? Oh. So hört es sich an.
Keine Ahnung,
okay.
Ob man den auf Malle kennt. Da müsste
dann
man
kommt
Elten
aber tatsächlich ein richtiger Star noch, ne?
Michael also, Patrick Kelly haben wir gerade verpflichtet. Felix Jähn kommt.
Ja.
Also, das ist.
Aber Michael Patrick Kelly, also ist jetzt nicht mein persönlicher Musikgeschmack, aber ich glaube, den werdet ihr mir eh nicht erfüllen, weil die Foo Fighters und Oasis nächstes Jahr erst wiederkommen möglicherweise.
Sie wollten beide gerne, aber wir waren einfach schon voll.
Ja, so. Ja. Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel werden das moderieren. Worauf freust du dich dann am meisten bei den Spezialitäten, die es da so gibt? Ich weiß, du hast angefangen irgendwann mal mit Bratwurst und Currywurst. Ist es das immer noch?
Ja, für mich ist es schon immer noch ein wesentlicher Punkt. Also ein wesentlicher Meilenstein, sag ich mal, meiner beruflichen Entwicklung war ein kleiner Currywurst-Foodtruck, der überall frech am Rand stand und eine aufblasbare Wurst auf dem Dach hatte, die gut beleuchtet war und deshalb weithin sichtbar. Und so bin ich ja in all das gestartet, was ich jetzt so mache. Also insofern hängt da schon mein Herz dran an diesem Projekt. Aber mittlerweile sind wir ja viel breiter aufgestellt und gerade unsere Streetfood-Kompetenz, sag ich mal, mit der wir ja das Stockville zum Beispiel auch bespielen oder das Millerntor-Stadion, die kommt da zum Tragen und deswegen ist das ein sehr ausladendes, breites Portfolio, was wir da anbieten. Also eigentlich soll man sich ein bisschen fühlen wie auf einem Festival. Die Temperaturen sind ein bisschen anders, aber der Rest vom Feeling her soll der gleiche sein.
Sehr schön. Jetzt haben wir 3 Wochen vorausgeguckt. Jetzt gucken wir mal zurück, was in dieser Woche an Schlagzeilen produziert wurde und sprechen darüber. Elbtower Museum, hat der Senat da rumgetrickst, fragt die Mopo. Die Stadt will 595 Millionen Euro in den halbfertigen Elbtower stecken, um dort das Naturkundemuseum unterzubringen. Laut Senat die wirtschaftlichste Lösung. Doch eine NDR-Recherche zeigt, auch das ehemalige Krona- und Jahr-Gebäude stand offenbar zur Debatte. Deutlich günstiger und mit Denkmalschutzzustimmung. Die Opposition fordert Akteneinsicht. CDU-Chef Thering spricht vom Eindruck, koste es, was es wolle. Was wäre denn deine Idee gewesen, in den Elbtower reinzumachen, wenn du jetzt einfach nur mal spekulieren könntest? Wäre es dein Drang gewesen, ganz oben eine Penthouse-Wohnung zu besitzen oder einfach nur unten ein schönes Büro mit Wasserblick?
Ich würde eigentlich ganz oben gerne einen Club reinbauen. Also wenn da noch eine Etage frei ist, gib meine Nummer gerne weiter, da wäre ich sofort dabei. Ansonsten ist das so ein bisschen so mit der Opposition, die hat natürlich auch die Funktion, kritisch nachzufragen, das ist in Ordnung, aber ich habe das ja jetzt auch erlebt in den letzten Wochen, da wird sehr laut in irgendwelche Richtung posaunt und wenn man genauer hinguckt, und das muss man eigentlich heutzutage, weil alles sehr vielschichtig ist, dann sind die Aufreger häufig gar nicht so groß, wie sie zunächst scheinen.
Und das ist ja häufig so, wenn man auch bei Social Media reinguckt.
Genau, ja, aber auch teilweise in den Medien muss man sich da wundern, wie groß der Gap zwischen der Headline und dem Text darunter ist. Und wenn man sich vergegenwärtigt, mit welchem Stolz wir heute die Elbphilharmonie feiern als Wahrzeichen unserer Stadt und wie groß der Aufschrei damals war, als die Baukosten natürlich nicht bei 77 Millionen blieben, dann muss man vielleicht auch einfach mal sagen, dass es durchaus mal Themen gibt, die man durchziehen muss einerseits. Und andererseits weiß ich auch selber, wenn man von vornherein die Wahrheit sagt, was man eigentlich anstreben sollte, dann wird von vornherein der Druck so groß, dass überhaupt nichts mehr geht. Das ist ein bisschen schade, aber das ist manchmal so.
So, das war quasi das Wort zum Wochenende von Björn Hansen.
Würde ich sagen.
Aber die Idee mit dem Club da oben fände ich schon gut, weil die Bedeutung des Films Nachts im Museum hätte dann nochmal eine andere. Fände ich eigentlich gut.
Ja, finde ich gut.
So, wir gehen ins Museum. Ja. Mehr macht, kannst den Club dann auch so nennen.
Ja.
CDU-Antrag zum Klimaentscheid. In der Bürgerschaft wird es extrem emotional, berichtet das Hamburger Abendblatt. Die CDU forderte, den erfolgenden Klimaentscheid von Oktober rückgängig zu machen. SPD, Grüne und Linke wiesen das Anliegen scharf zurück. Grünen-Senatorin Fegebank warf der CDU Angstmacherei und Verantwortungslosigkeit vor. Ein parlamentarischer Schulterschluss für die Umsetzung des Ziels Klimaneutralität bis 2040 folgte. Was glaubst du denn? Kriegen wir eher den Klimaentscheid hin oder kriegen wir die Olympischen Spiele?
Also wichtiger ist der Klimaentscheid, das ist mal ganz klar, obwohl ich auch die Idee der Olympischen Spiele in dieser Stadt nicht schlecht finde, aber ich bin immer wieder richtig wütend darüber, wenn ich merke, dass ich das Gefühl habe, da werden gewisse Themen einfach versucht zurückzudrehen auf Bundesebene, auf Landesebene und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wer auf das schmale Brett kommt und mit welchen Argumenten, dass man die wesentlichen Transformationsschritte in unserer Gesellschaft und Wirtschaft zur Disposition stellt. Kann ich nicht nachvollziehen, habe ich null Verständnis für, finde ich unmöglich.
Kein Freund der CDU wirst du in diesen Tagen.
Ja, wenn die sich verändern, können wir nochmal drüber reden. Im Moment ist das Verhältnis eher angespannt.
Angespannt ist im Übrigen auch das Verhältnis zwischen Lemonade und dem Hamburger Finanzamt. Es geht um 4 Millionen Euro, verkündet die Mopo. Das Hamburger Unternehmen Lemonade hat vor Gericht Recht bekommen. Spenden an den eigenen Verein dürfen steuerlich geltend gemacht werden. 13 Millionen Euro wurden nicht als verdeckte Gewinnausschüttung gewertet. Eine Entscheidung mit Signalwirkung für Sozialunternehmen. Das Finanzamt muss die Verfahrenskosten tragen? Es gibt ja so zwei berühmte Limonaden hier in Hamburg. Bist du eher Team Lemonade oder eher Team Fritz Cola?
Die haben beide ihre Berechtigung und die haben beide auch tolle Produkte, die ich gerne trinke. Manchmal eher dieses, manchmal eher jenes. Deswegen bin ich da auf jeden Fall die Schweiz an der Stelle. Was ich dazu sagen muss, ist, die haben ja schon mal einen großen Coup gelandet sozusagen, indem sie dafür gekämpft haben, ob eine Limonade weniger Zucker haben darf, als der Gesetzgeber vorgesehen hatte. Also man muss schon ganz schön mutig sein, um sich zum Beispiel auch mit dem eigenen Finanzamt anzulegen. Und ich finde, das zeigt ein bisschen, wie irre manchmal Verwaltung auch ist und die Regelungswut in Deutschland oder in Europa vielleicht auch, die nimmt ein bisschen Überhand. Das ist auch mein ganz persönliches Empfinden. Und da muss man schon sich manchmal fragen, ob sich das nicht auch vom Zweck ins Gegenteil verkehrt.
Wohl wahr. Der Blogprozess kommt auf die Bühne. Das steckt dahinter, verrät T-Online. Am 8. März 2026, ein Sonntag, wird der Podcast Der Fall Block einmalig im Ernst-Deutsch-Theater produziert. Die Journalisten Michael Maske und Christopher Pilz wollen mit Fakten und Einordnung den spektakulären Fall um Christina Block juristisch und gesellschaftlich beleuchten, ohne Dramatisierung. Tickets sind ab 25 Euro erhältlich. Bist du im Allgemeinen so ein True-Crime-Podcast-Fan?
Ja, klares Ja. Ich interessiere mich für diese Formate. Ich finde das spannend und tatsächlich das, was im Moment die örtlichen Medien berichten über diesen Prozess, hat ja auch schon im Grunde ein True Crime Niveau, sagen wir mal, weil da täglich irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird, ein telegener Anwalt stellt sich vor die Kameras und sagt dies und jenes, dann kommt von irgendwoher aus den internationalen Flughäfen ein Zeuge unter freiem Geleit, wird er also befragt und bringt alles durcheinander, was sich die Verteidigung überlegt hat und so. Das ist natürlich, also ich will überhaupt nicht in der Haut dieser Frau stecken. Das muss ein unglaublich belastendes Projekt
unbedingt
für die sein.
Ja.
Aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also man steht da so am Rand, guckt sich das an und denkt Wahnsinn.
Viele sprechen ja über das Leid der Kinder tatsächlich, ja, die auch immer wieder darauf hinweisen. Der Punkt ist aber, Kinder müssen ja von den Eltern geschützt werden und die werden ja von beiden Seiten so frei Haus dahingestellt. Wenn der Vater sagt, dass die Kinder gestunken haben, da dreht sich mir alles um, ehrlich gesagt.
Also ich glaube, da in diesem Prozess ist so viel aus den Fugen geraten und da muss ja schon vorher so viel aus den Fugen geraten sein. Also man kann ja immer nur daran arbeiten und darauf hoffen, dass man, gerade wenn man Kinder miteinander hat, ein gewisses Maß an Augenmaß behält, weil man in der Tat das Wohl der Kinder einfach im Fokus haben sollte und die eigenen Bedürfnisse vielleicht ein bisschen zurückstellen. Und aber da wage ich jetzt am Ende auch kein abschließendes Urteil. Das muss der Richter am Ende schaffen und in dessen Haut will ich auch nicht stecken.
Nee, ist eine Richterin übrigens. Jobschock bei New Work SE und Xing. 260 Stellen weg, vor allem in Hamburg, verkündet die Mopo. Die Firma streicht 260 Stellen, vor allem in Hamburg. Grund sind wirtschaftliche Probleme und die strategische Neuausrichtung vom sozialen Netzwerk hin zu einem Jobportal. Betroffen sind fast alle Bereiche und Standorte. Kununu und Internations nicht. Für Mitarbeitende gibt es ein Abfindungsprogramm. Wie sehr bist du denn bei Social Media unterwegs? Kann man dein Mittagessen regelmäßig bei Insta sehen oder deine Sportübungen im Fitnessclub?
Also meine Sportübungen im Fitnessclub würden in der Kategorie Comedy laufen. Und ich habe eine App, um zu gucken, was ich eigentlich gerade schon gegessen habe und was ich noch essen darf am Tag.
Das sehr gut, die habe ich auch.
Die hast du auch. Das
sieht
man
uns beiden
App
aber auch nicht so an.
Ich finde mich wahnsinnig in Shape.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, das ist die einzige App, die sehen darf, was ich esse und die sagt mir dann, ob das schon mal reicht für heute oder nicht. Ansonsten gibt es manche Entwicklungen bei Social Media, die ich mit einigem Erstaunen wahrnehme, aber ich bin da natürlich auch, aber meine Social Media Präsenz beschränkt sich im Wesentlichen darauf, Nachrichten zu teilen, die unsere Festivals announcen etc. Und ich habe da jetzt selber nicht so ein Sendungsbewusstsein.
Noch mehr True Crime. White Tiger Prozess startet im Januar, berichtet der NDR. Ein 21-jähriger Hamburger, der online Kinder zu Selbstverletzungen animiert haben soll, steht ab dem 9. Januar vor Gericht. Ihm werden über 200 Taten, darunter versuchter Mord, vorgeworfen. Grausame Sache, fehlt mir ein bisschen die Brücke. Ich versuch's trotzdem. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder Diskussionen darüber gehabt, ab wann Kinder ein Handy haben sollten. Einerseits das Sicherheitsbedürfnis der Eltern zu wissen, wo das Kind irgendwie rumläuft. Andererseits frei Haus auf jede Internetseite zu gehen. Wie würdest du es denn halten wollen?
Also ich bin als Vater von einer 11-jährigen Tochter und einem 13-jährigen Sohn mit diesen Fragen täglich konfrontiert. Und ich kann dir sagen, es ist ein täglicher Abwägungsprozess und ein täglicher Verhandlungsprozess vor allem. Da wird hart verhandelt, mit harten Bandagen um jede Minute Online-Zeit gekämpft. Und dann gibt's natürlich Online-Tools wie Family Link, wo man das genau beschränken kann, welche App in welchem Zeitfenster genutzt wird. Das nutzen wir zum Beispiel. Aber ich habe das Gefühl, dass man, wenn man nicht permanent daneben sitzt, und das kann man nicht, dass man kaum eine Chance hat zu regulieren, welche Inhalte die Kinder erreichen. Und das finde ich eine wahnsinnig bedenkliche Entwicklung, weil wenn ich zum Beispiel meiner Tochter YouTube sperre, dann geht sie im Zweifel zu Spotify und findet da Quellen für Bewegtbild und sitzt davor wie abgemeldet. Und insofern ist das eine Riesenherausforderung. Und wenn ich mir vergegenwärtige, in dem Alter wäre ich mit dieser wahnsinnigen Schönheit, die da so vorgegaukelt wird, konfrontiert gewesen. Es hätte mich wahnsinnig verunsichert. Und das ist auch ein Aspekt, der eine ganz große Aufmerksamkeit eigentlich verdient hat. Was macht das mit den Kindern, diese shiny Welt, die da draußen vorgegaukelt wird und die in jedes Kinderzimmer geblasen wird? Das ist ein Riesenproblem und ein Einfallstor für ganz viele Selbstzweifel, die man erstmal wieder kompensieren muss.
Mhm. Im Ranking, das sind Hamburgs beste und schlimmste S-Bahnhöfe, verrät uns das Hamburger Abendblatt. Der neue Bahnhof Ottensen ist mit Note 1,29 top, Langenfelde mit 3,97 flop. Auch viele Streckenabschnitte wurden schlecht bewertet, vor allem bei den Lichtsignalanlagen. Die Verbindungsbahn zwischen Hauptbahnhof und Altona ist eine der meistbefahrenen Bahnstrecken im Norden. Täglich verkehren hier im Schnitt etwa 900 Regional- und Fernverkehrszüge sowie S-Bahnen. Um mehr Platz für die Fernbahnzüge zu schaffen, wollen Hamburg und die Deutsche Bahn nun einen neuen Tunnel auf dieser Strecke bauen, in dem künftig die S-Bahn fahren soll. Wie oft fährst du S- und U-Bahn in der Woche? Täglich oder eher so Zufallsprinzip wie bei mir?
Ja, Zufallsprinzip. Ich habe das allermeiste, was ich beruflich mache, in einem sehr engen Umkreis um meine Wohnung gegliedert, sozusagen, sodass ich eigentlich wenig ÖPNV nutze. Was ich mich gerade frage, ist, wenn die da jetzt einen Tunnel bauen, warum haben sie denn die Sternbrücke abgerissen oder das wollen sie die abreißen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, sie sind ja schon fest dabei irgendwie. Also da wurden ja auch schneller Fakten geschaffen, als man sich darüber einig war, ob die Brücke denn auch schön ist und notwendig. Auch eine ganz merkwürdige Nummer.
Da sollten wir beide vielleicht mal einen True-Crime-Podcast draus machen.
Das sollten wir machen und dann erscheinen unsere Gesichter möglicherweise auf einem XXL-Screen am Hamburger Hauptbahnhof. So sieht der Riesenbildschirm aus, zeigt das Hamburger Abendblatt. Ströer hat im Hamburger Hauptbahnhof einen 342 Quadratmeter-Screen, also halb so groß wie deine Wohnung, namens The Whale installiert. Aktuell zeigt er noch Stadtbilder, künftig sollen dort Werbung laufen. Ströer spricht von einer Erlebnisplattform, während die Initiative Hamburg werbefrei mehr Unübersichtlichkeit im Bahnhof fürchtet. Also ich finde es ehrlich gesagt großartig. Es ist jetzt dann vielleicht nicht das Times Square-Feeling da im Hauptbahnhof, aber zunächst kann ich erstmal nur wenig Schlechtes daran finden. Wie ist es mit dir? Was machst du so, wenn du zum Hauptbahnhof gehst? Bist du jemand, der 3 Minuten vor Zugeinfahrt reinkommt oder schon früher, weil er noch bei Franz & Friends sich noch was holt oder bei irgendwelchen anderen Läden?
Ich nehme mir auf jeden Fall immer vor, rechtzeitig da zu sein.
Ja.
Schaff das nicht immer, das habe ich dir heute ja auch bewiesen. Aber also unter dem Namen The Whale bin ich eigentlich eher in meinem Fitnessstudio bekannt.
Ja.
Warum das Ding nun so heißt, keine Ahnung. Aber ich habe da erstmal nichts gegen. Also ich bin eher derjenige, der sagt, komm, lass doch mal was Neues machen in dieser Stadt, anstatt immer das, was neu ist, erstmal zu kritisieren.
Sehr gut. Das, die Haltung ist ganz wichtig und die müssen wir beide irgendwie umkehren in vielen Köpfen der Stadt. Neuer Auswärtsrekord? Fragezeichen. HSV-Fans fluten Hoffenheim-Stadion, schreibt die Mopo. Rund 10.000 HSV-Fans werden am Samstag in Hoffenheim erwartet. Nach Angaben der Initiative Die Falschen Neun ist der HSV derzeit der Club mit den meisten Auswärtsfans in Deutschland. Noch vor Köln, Schalke und Bayern. Bist du Auswärtsfahrer irgendwie? Hast du dir mal ein Fußballspiel außerhalb von Hamburg angeguckt?
Ich habe mir Fußballspiele außerhalb Hamburgs angeguckt, aber eher aus der Brille desjenigen, der das Millerntor bekatert und in einem kollegialen Austausch mit anderen Caterern sich andere Stadien anguckt. Wie macht ihr Public Catering? Wie macht ihr Hospitality? Ich gehöre nicht zu den Menschen, die die Wochenenden damit verbringen, in anderen Fußballstadien zu sein.
Du musst alle 14 Tage im
Millerntor. Alle 14 Tage bin ich zu Hause hier im Stadion. Das genieße ich auch sehr. Und alle anderen Wochenenden habe ich andere Geschichten.
So, und an diesem Wochenende spielt St. Pauli gegen Heidenheim am Samstag, möglicherweise ohne Eric Smeed. Der St. Pauli-Profi fehlt erneut im Training, befürchtet das Abendblatt. Wie ist denn dein Tipp, FC St. Pauli gegen Heidenheim? Also
ja, also ich persönlich kann da nicht eingreifen, ich stehe nicht zur Verfügung, ich habe Probleme im Knie. Mhm. Ja. Insofern, ja, mit mir wäre es deutlich schlechter noch, die Chancen. Insofern habe ich die Hoffnung, dass es jetzt mal wieder ein bisschen vorangeht, nach dem, was war. Aber jetzt frage mich bitte nicht, ob die 2-1 oder 3-1 verlieren.
Verlieren?
Nee, gewinnen meine ich natürlich.
Ja, okay. Naja, bleib du mal beim Essen irgendwie am Buffet. Das machen ja viele auf der Haupttribüne. Ich gucke mir das Spiel an und ich glaube, dass da, St. Pauli 3-1 gewinnt.
Da ist auch meine Kernkompetenz, ehrlicherweise. Das hast du gerade gemerkt.
So, wir bleiben beim Essen. Heute ist der Tag des Lebkuchenhauses. Bist du in Weihnachtsstimmung oder wird der komplett überschattet von der Silvestervorbereitung und ihr lauft auch Heiligabend in Glitzersachen rum?
Also ich bin in Silvesterstimmung auf jeden Fall. Nicht so sehr in Weihnachtsstimmung. Ich werde wieder überrascht sein, dass das plötzlich vor der Tür steht, wie jedes Jahr. Aber ich bin auch nicht so empfänglich für dieses Weihnachtsthema. Also im Grunde ist das eine, wenn ich das jetzt sage, kriege ich vielleicht Ärger, aber vielleicht ist das so eine Art heutzutage so eine kulturell aufgeladene Black Week, habe ich das Gefühl. Und das geht mir ein bisschen gegen Strich.
Morgen ist der Tag der Geige. Auf was für einem Konzert warst du zuletzt?
Morgen ist der Tag der Geige.
Mhm.
Mein letztes Konzert war Motor Jesus im Betty. In meinem eigenen neuen kleinen Abenteuer. Und da stehe ich
Betty
manchmal.
Ist ein super Club, ja, kann ich nur sagen. Habe ich selber schon gefeiert, war sehr lange da. Großartig. Und ich mag ja auch ehrlich gesagt Konzerte in kleinen schmuddeligen Clubs lieber als in diesen großen Multizweckhallen, wie auch immer. Heute Abend spielen übrigens Matzen in der Sporthalle, um mal über eine Location zu sprechen, wo ich nicht so gerne hingehe.
Du meinst die kleinen süßen Clubs, die Sporthalle.
Ja, genau. Wir gratulieren dem Geburtstagskind der Woche und das ist Andrea Gerhardt. Die Schauspielerin, Moderatorin feiert am 17. Dezember ihren 42. Geburtstag. Vielen ist sie vermutlich vor allem durch ihre Rolle in der Fernsehserie Der Bergdoktor bekannt. Sie macht aber natürlich auch den Podcast 2 vor 12 bei Ahoi Radio. Wir wünschen ihr tatsächlich einen wunderbaren Tag und möglicherweise ist die dann ja auch schon in Feierstimmung und feiert bis Weihnachten, Silvester durch. Das wissen wir nicht. Ich will von dir, ich habe ja den Bergdoktor gerade erwähnt. Mhm. Was ist denn so dein sogenanntes Guilty Pleasure im Fernsehen? Also was guckst du da gerne, was du lieber nicht erwähnen möchtest?
Ich mag diese Morlock Motors Doku.
Okay, ich kenne das nicht mal. Wo ist das? Es ist das auf ist einem so Sender, der so bei mir so gar nicht programmiert ist.
Platz im Westerwald, wo sie so Ami-Fahrzeuge aus der US-Armee aufmotzen und für den deutschen Straßenverkehr fit machen. Und das kann ich mir stundenlang angucken.
Im Westerwald waren doch auch die Ludolfs, ne? Diese Familie, die auch einen Schrottplatz hatte, wo die aber nichts fit gemacht haben, sondern immer nur Kleinteile irgendwie verteilt haben.
Die wiederum die haben mich inspiriert, wie die Lagerhaltung geht.
Ja. Also die Jüngeren müssen mal wirklich die Ludolfs googeln. Das
großartig.
Ist schon, ich glaube, für die ist auch das Wort Cringe erfunden worden.
Ja.
So, dann haben wir noch einen Kulturtipp, auch so halb in eigener Sache für Ahoi Radio, denn wir präsentieren dem Pöbel zur Freude am 17. Dezember, Mittwoch, die monatliche Lesebühne mit Geschichten, Cartoons, Musik und anderem Bühnenzauber. Dieses Mal mit Gast Julia Becker. Das Ganze startet um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Dem Pöbel zur Freude, worüber pöbelst du denn am liebsten? Was ist denn so dein Lieblingsaufreger, wo du dann auch selber über dich ein bisschen selber lachen kannst? Ist das eher im Straßenverkehr oder die CDU oder was ist es?
Na, also ich habe ja wirklich viel zu tun mit den Genehmigungsverfahren, die man in Deutschland so braucht. Und das ist so ein bisschen mein großes Aufregerthema, weil ich wirklich der Auffassung bin, wir verwalten uns zu Tode. Für diese Silvesterparty ist der Antrag 500 Seiten stark, die Antragsunterlagen. Also das ist in der Sache in vielen Fällen total nachvollziehbar, aber im Endergebnis, was an Papier produziert werden muss, um heute Dinge voranzubringen, ist nicht mehr gut. Und behindert Menschen, die was bewegen wollen, und behindert auch die Verwaltung selber, die ja völlig erstickt am eigenen Verwaltungsanspruch, um nicht von Wahn zu sprechen. Und das ist mein Aufreger, und da habe ich auch regelmäßig frische, interessante Anekdoten, weil es mir mehrfach im Jahr passiert, dass ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, es kann nicht wahr sein. Mhm. Aber es ist wahr.
So, jetzt haben wir eigentlich schon
nice. Oder Scheiß.
Ist irgendwie vorweggenommen. Das ist nämlich unsere Kategorie zum Schluss.
Dann machen wir noch die großen fünf. Ach nee, ist woanders.
Ja, das ist ganz woanders. Liebe Grüße an Elton. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Kannst du ja mal was Nices sagen.
Auch. Was Nices jetzt? Ich finde gut, dass... ganz ehrlich... Mhm. Ich bin tatsächlich sehr befasst mit den Dingen, die gerade nicht so gut laufen.
Mhm. Mhm. Aber du bleibst ja optimistisch. Insofern freust du dich auf die Silvesterparty.
Ich freue mich auf die Silvesterparty,
in der
absolut.
City.
Genau.
Jeder kauft eine Karte.
Jeder Hamburger sollte.
Und dann ist das nice.
Genau. Das ist dann nice. Und da freue ich mich natürlich, dass die Stadt Hamburg uns mit offenen Armen empfängt. Das muss man auch sagen. Also der Bürgermeister hat ja sehr früh sich positioniert zu dieser Veranstaltung. Und das hat uns Rückenwind gegeben.
Und der kommt sogar,
und
ne?
Und der kommt sogar.
Also ich sag mal so, als Politiker, der das ganze Jahr über irgendwie beansprucht wird, ist doch schön, dass der mit dir zusammen dann auf einem Loriot-ähnlichen Sofa möglicherweise im Hafengebiet die ZDF-Show angucken wird.
Genau, so ist es geplant.
Genau so. Lieber Björn, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft und Energie, die wirst du brauchen. Ne?
Danke.
Und tolle Geschenke tatsächlich für dich. Es ist ja bald Weihnachten.
Ja.
Und natürlich aber auch, und das ist viel wichtiger an Weihnachten, ein paar besinnliche Stunden. Mhm. In diesem Sinne, ahoi.
Vielen Dank, Lars. Tschüss.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.